Determinanten sind definiert für quadratische Matrizen. Also ich habe eine Matrix A mit Einträgen A und J. I und J gehen beide von 1 bis n. Also n Zeilen, n Spalten. Eine quadratische Matrix. Das Ganze ist also mit Einträgen durch den Körper K. Und befindet sich daher in der Menge K hoch n mal n. Unter der Determinante von A versteht man dann folgendes. Das ist die Summe über alle Permutationen Pi aus Sn. Sn, also die symmetrische Gruppe mit n Elementen, alle Permutationen von n Elementen. Minus 1 hoch das Signum der Permutation. Signum der, nicht minus 1 hoch, sondern direkt das Signum der Permutation. So. Signum der Permutation. Pi und dann das Produkt A1, Pi von 1, A2, Pi von 2 und so weiter. An. Pi von n. Gut, jetzt muss man dazu sagen, was das alles ist. Wenn Sie eine Permutation Pi auf Sn haben, heißt das, Sie haben eine bijektive Abbildung von 1n in die Menge 1n. Das heißt, Sie können die Bilder dieser Abbildung, Pi von 1, Pi von 2, Pi von 3 und so weiter, als einen String aufschreiben, und wenn Sie das tun, dann kommt jede Zahl von 1 bis n in diesem String genau einmal vor. Das ist eine bijektive Abbildung. Also jedes Element der Menge 1 bis n hat genau ein Urbild. Und jetzt können wir also solche Permutationen, wie wir das schon gemacht haben, als Zyklen aufschreiben. Also wenn Sie zum Beispiel in der Gruppe S6 sind, dann können Sie sagen, Pi ist gleich 1, 3, 5 mal 2, 6, 4 beispielsweise. Das ist also eine andere Darstellung der Permutation, Darstellung als Zyklen. Das heißt, Pi von 1 ist 3, Pi von 3 ist 5, Pi von 5 ist 1, ja, also der Zyklus hier wieder schließt. Pi von 2 ist 6, Pi von 6 ist 4 und Pi von 4 ist 2. Also alle Bilder sind hier dargestellt. Das ist also die Zyklenschreibweise einer Permutation. Und eine Permutation lässt sich aber auch anders schreiben, denn wenn Sie einen Zyklus haben, 1, 2, 3 und so weiter bis n, das ist also irgendein Zyklus, da muss nicht dieses n sein, also schreiben wir vielleicht k, ein Zyklus der Länge k, dann lässt sich der immer darstellen als 1, 2 verknüpft mit 1, 3 verknüpft mit und so weiter verknüpft mit 1n. Das ist in der richtigen Reihe 1h, ja. Und das ist in der verkehrten Reihenfolge, sehe ich gerade, das ist verkehrt. Das muss sein 1k, 1k minus 1 und so weiter, 1, 3, 1, 2. Ja, so muss das ausschauen. Sie können sich schnell überlegen, dass das stimmt. Ja, 1 wird abgebildet auf 2 durch diese Transposition hier. Danach kommt kein 2er mehr vor, also insgesamt wird 1 auf 2 abgebildet. Was passiert mit dem 2er? 2 wird auf 1 abgebildet. In der nächsten Transposition wird dieser 1er übergeben und auf 3 abgebildet. Danach kommt kein 1 auf den 3er mehr vor. Das heißt, das bleibt dann so, 2 wird insgesamt auf 3 abgebildet und das ganze Spiel kann man so weiter fortsetzen. Letztendlich wird K wieder auf 1 abgebildet. Also diese Darstellung liefert Ihnen tatsächlich den Zyklus der Länge K von 1 bis K. Und natürlich muss ich hier nicht die Zahlen von 1 bis K einsetzen, sondern das Ganze kann ich auch machen, wenn ich irgendwelche K-Elemente habe. dann nehmen Sie ja immer erstes Element, letztes Element als eine Transposition, erstes Element, vorletztes Element und so weiter und zu guter Letzt die ersten beiden Elemente und Sie haben eine Darstellung des Zyklus als Transpositionen, als Produkt von Transpositionen dargestellt. Ja, eine Transposition ist also ein Zyklus, also genauer gesagt 1, 2 soll heißen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter bis n. Ja, wenn Sie in der Gruppe Sn sind, ja, wenn Sie Permutationen mit n Elementen haben, die Fixpunkte werden meist nicht angeschrieben bei dieser Zykliendarstellung. Also die Einserzyklen werden einfach weggelassen. Das heißt also 1, 2 ist die Permutation, die einen Zweierzyklus hat, nämlich 1, 2 und sonst nur Fixpunkte. So, was sehen wir hier so etwas heißt Transposition? Das ist eine Transposition und jeder Zyklus lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen. Damit lässt sich aber jede Permutation als Produkt von Transpositionen darstellen, weil jede Permutation ist ein Produkt von Zyklen. Und jeden Zyklus können Sie als Produkt von Transpositionen darstellen, und dann haben Sie insgesamt eine Darstellung der gesamten Permutation als Produkt von Transpositionen. Und es stellt sich heraus, dass die Parität der Anzahl der Transpositionen in jeder solchen Darstellung immer die gleiche ist. Parität heißt also, ob das jetzt eine gerade Anzahl von Transpositionen oder eine ungerade Anzahl von Transpositionen ist, dann ist das für eine Permutation eindeutig bestimmt. Also wenn Sie eine Permutation als Produkt von Transpositionen darstellen können und die Anzahl der Transpositionen, die Sie dabei benutzen, ist gerade, dann ist das bei jeder möglichen Darstellung so. Also sagen wir, das Signum von Pi, das ist einfach 1, falls Pi gleich ja, ein Produkt von einer geraden Anzahl, also von einer Anzahl der Transpositionen gerade ist, in jeder Darstellung von Pi. Ja, Darstellungen sind nicht eindeutig, weil ich kann hier zum Beispiel den Zyklus 1, 2, der zu sich selbst invers ist, zweimal dazugeben und habe eine andere Darstellung gefunden. Also Darstellungen sind niemals eindeutig. Aber wie gesagt, die Parität ist eindeutig. Also wenn Sie eine gerade Anzahl von Zyklen benötigen, um Pi darzustellen, dann ist das bei jeder Darstellung für Pi immer so, dass die Anzahl gerade ist. Und minus 1, wenn die Anzahl der Transpositionen ungerade ist. So, das heißt also jetzt folgendes. Sie nehmen also dieses Signum von Pi als Faktor für dieses Produkt hier. Und dieses Produkt heißt, ich nehme aus der ersten Zeile der Matrix das Element aus der Pi von ersten Spalte. Das heißt also, ich suche die Spalte mit der Nummer Pi von 1 aus. Für die zweite Zeile suche ich mir die Spalte mit der Nummer Pi von 2 aus und so weiter. Das heißt, in jeder Zeile wird ein Element ausgewählt. Und weil das Ganze eine bijektive Abbildung ist, heißt es auch, dass Sie in jeder Spalte genau ein Element auswählen. Weil jede Spalte kommt irgendwann einmal dran, weil die Abbildung surjektiv ist. Und zwei verschiedene Spalten, in zwei verschiedenen Spalten können Sie nicht zweimal, in zwei verschiedenen Zeilen haben Sie auch nicht verschiedene Spalten ausgewählt, weil die Abbildung injektiv ist. Das heißt also, hier wählen Sie einfach aus jeder Zeile und aus jeder Spalte genau ein Element aus in der Matrix, multiplizieren alle diese Elemente, geben ein Plus oder ein Minus dazu, je nachdem, was das Signum dieser Permutation ist, der das Ganze entspricht, und nachher summieren Sie das Ganze auf. Das heißt, die Determinante von A wird also als DA geschrieben oder auch mit Betragsstrichen, wo wir also Matrix zwischen die Betragsstriche hineinschreiben. Also das ist die Determinante einer Matrix. Wenn man sich das anschaut, wie schaut das aus für eine 2x2 Matrix beispielsweise? Sie haben eine Matrix mit den Einträgen A, B, C, D und wollen die Determinante dieser Matrix bestimmen. Das ist eine 2x2 Matrix, das heißt, wir haben Permutationen der S2, Permutationen von zwei Elementen. Da gibt es nicht viele, da gibt es nur zwei, nämlich die Identität bestehend aus zwei Einsatzzyklen, das heißt Pi von 1 ist 1 und Pi von 2 ist 2. Und dann gibt es den Zweierzyklus, wo einfach 1 auf 2 abgebildet wird und umgekehrt 2 auf 1 abgebildet. Das bedeutet, wir haben hier zwei Permutationen. Das hier ist die Identität, das ist eine gerade Permutation, also das Signum ist plus 1, weil das ist das Produkt von gar keiner, also von 0 Transpositionen. Das hier ist eine einzige Transposition, also das Signum hier ist plus 1 und das Signum der zweiten Permutation ist minus 1. Und jetzt müssen wir das einfach hier umsetzen. Das heißt, wir nehmen zunächst einmal die erste Permutation, das heißt, unser Pi von 1 ist 1, unser Pi von 2 ist 2. Wir nehmen also hier das Element A11, erste Zeile, erste Spalte, multipliziert mit dem Element A22, zweite Zeile, zweite Spalte, das ist also A mal B. Und die zweite Permutation hat ein negatives Signum, also subtrahieren wir davon. Und was macht die zweite Permutation? Pi von 1 ist 2, also wir nehmen das Element A12, multipliziert mit A21. Das ist also genau erste Zeile, zweite Spalte und zweite Zeile, erste Spalte, also minus B. Ja, diese Formel kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Schule. Determinante einer 2x2 Matrix. Wie schaut es aus, wenn ich eine 3x3 Matrix habe? Da habe ich A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Determinante davon. Ja, auch hier muss man sich wieder überlegen, was sind die Permutationen, mit denen man es hier zu tun hat. Einerseits die Identität. Jedes Element wird auf sich selbst abgebildet. Ich schreibe jetzt vielleicht in Wortschreibweise, das heißt einfach die Bilder nebeneinander hin. Dann können Sie haben 2, 3, 1 oder 3, 1, 2. Ne? Und dann können Sie haben die Permutationen 3, 2, 1, 2, 1, 3, beziehungsweise noch einmal um 1 versetzt, das heißt 1, 3, 2. Gut, als Zyklen dargestellt, stellt sich heraus, das hier, das ist die Identität, die hat Signum plus 1. Was passiert hier? Hier vertauschen Sie, also wenn Sie sich diese Permutation anschauen, das ist ein Dreierzyklus. Ein Dreierzyklus, 1 wird abgebildet auf 2, 2 wird abgebildet auf 3 und 3 wird wieder auf 2 abgebildet. Dreierzyklus ist ein Produkt von zwei Transpositionen. Das sehen wir, K-Zyklus ist Produkt von K-1 Transpositionen. Das heißt, auch hier haben wir das Signum plus 1. Und auch das ist ein Dreierzyklus, 1 wird auf 3 abgebildet, 3 auf 2 und 2 auf 1, das ist also der Dreierzyklus 1, 3, 2, auch der hat Signum plus 1. Und hier sind alles Transpositionen, hier sehen Sie, hier wird nur 1 und 3 vertauscht, das ist eine Transposition, hier wird nur 1 und 2 vertauscht, das ist eine andere Transposition, und hier wird nur 2 und 3 vertauscht, das ist also wieder eine Transposition, das heißt, alle diese Permutationen hier, die haben das Signum minus 1. So, das heißt, wir haben jetzt hier 6 Produkte, die wir hier aufsummieren müssen. 3 mal mit Signum plus 1, 3 mal mit Signum minus 1. Das heißt, was müssen wir tun? Die erste Permutation ist A1, wird auf 1 abgebildet, 2 wird auf 2 abgebildet, 3 wird auf 3 abgebildet. Das ergibt also das Produkt A11 mal A22 mal A33. Plus, so wir schreiben hier nicht 1, 2, 3, sondern 2, 3, 1. An den zweiten Stellen, das heißt, wir haben A12 mal A23 mal A31 plus A13 plus mal A21 mal A32. Das sind also die drei geraden Permutationen, die führen zu diesen drei Produkten. Die drei ungeraden haben jeweils ein Minus. Also haben Sie minus A13, A22, A31, minus A12, A21 und A33 und minus A11, A23 und A32. Ja, also die Permutationen sagt Ihnen immer, welche Reihenfolge der Spaltenindex die Spaltenindizes hier zu nehmen sind, also hier haben Sie Ihre Permutationen. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, das sind also die positiven, die geraden, und hier haben Sie Ihre ungeraden Permutationen, beziehungsweise das. Das kann man schematisch schön anschreiben. Denn was machen Sie? Sie machen das Produkt dieser drei, das ist der erste Faktor. Das Produkt dieser drei, das heißt, Sie gehen einfach so und wechseln dann da hinüber. Auch hier gehen Sie so. Das heißt also, Sie haben dieses Produkt und dieses Produkt. Wenn Sie also hier die erste und die zweite Spalte noch einmal anschreiben, dann sind das einfach drei parallele Linien, die Ihnen die drei Produkte angeben. Die negativen, die ungeraden Permutationen sind also diese drei Linien. Auch das sind drei parallele Erträge von Sarü, wie man sie auch nennt, für 3x3 Matrizen. Bei der 4x4 Matrix wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger und umständlicher, weil da haben Sie die S4, die hier mitspielt, das heißt, wir haben 24 Permutationen, die hier auftreten, 24 Viererprodukte, das ist also nicht mehr so einfach, wenn man das direkt so macht. Allerdings, wenn die Matrizen eine ganz spezielle Bauart haben, also wenn Sie Dreiecksmatrizen haben, die Determinante einer Dreiecksmatrix, ja, das ist A11, A12 und so weiter bis AEN, dann unter der Hauptdiagonale steht 0, A22, A23 und so weiter bis A2N, unter der Hauptdiagonale steht 0, A33 und so weiter bis ANN, und hier steht überall 0. So etwas nennt man eine Dreiecksmatrix oder genauer gesagt eine obere Dreiecksmatrix, weil das Schema dieser Matrix ist einfach so. Da steht irgendwas und unterhalb dieses oberen Dreiecks steht auch der Null. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist es leicht, die Determinante davon zu berechnen. Eines ist einmal sicher, es kommt die Identität vor bei all diesen Permutationen, also die Permutation, die alles als Fixpunkt hat, das liefert das Produkt A11, A22, A33 und so weiter bis ANE. Wenn Sie irgendeine andere Permutation nehmen, heißt es, Sie müssen in irgendeiner Spalte ein anderes Element nehmen als das Diagonalelement. Wenn Sie irgendeines nehmen, das darüber ist, das muss ja einmal passieren, dann müssen Sie gleichzeitig auch irgendeines nehmen, das unter der Hauptdiagonale ist, das heißt, Sie haben einen Faktor 0. Also wann auch immer Sie eine Permutation nehmen, die nicht die Identität ist, dann handeln Sie sich einen Faktor 0 ein und dieses Produkt verschwindet. Das heißt, der einzige Kern, der in dieser Darstellung hier überlebt, ist derjenige, wo Pi von 1 gleich 1, Pi von 2 gleich 2 und so weiter, Pi von n gleich n ist. Das heißt, was vorher rauskommt, ist nichts anderes als das Produkt der Diagonalelemente. Das heißt, die obere Dreiecksmatrizen kann man die Determinante ganz leicht berechnen. Analog natürlich für untere Dreiecksmatrizen das gleiche Argument führt, kann man anwenden, wenn die Matrix also so eine Gestalt hat, dass oberhalb der Hauptdiagonale lauter Nullen stehen, funktioniert das ganz genauso. Gut, die Determinantendefinition, so wie sie da eingeführt wird, scheint jetzt irgendwie vom Himmel zu fallen. Ja, warum machen wir das? Dass wir da Signum von irgendeiner Permutation und diverse Produkte bieten und dann alles aufsummieren, was ist diese Größe überhaupt? Diese Größe hat eine interessante geometrische Interpretation. Wenn Sie Matrix A aufschreiben als Matrix gebildet aus Ihren Spaltenvektoren, dann sind es n Spaltenvektoren mit jeweils n Koordinaten. Dann können Sie Folgendes machen. Betrachten Sie die Menge P. Das ist die Menge aller Vektoren der Gestalt, die ich 1, A1 plus T2, A2 plus und so weiter plus Tn. An mit der Eigenschaft, dass die Ti zwischen 0 und 1 liegen. Alle Vektoren, die Sie auf die Art und Weise darstellen können, die nehmen Sie in Ihre Menge P auf. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut für n gleich 2. Wir haben also zwei Vektoren in der Ebene, mit je zwei Koordinaten, also das ist beides in der Ebene. Da ist ein Vektor, da ist ein Vektor. Und wir bieten also jetzt diese Menge. Erster Vektor multipliziert mit einem Faktor zwischen 0 und 1, das heißt, der wird gestaucht. Zweiter Vektor genauso. Wenn Sie jeweils 1 nehmen, heißt das, Sie bieten einfach die Summe. Und Sie landen also hier. Wenn Sie ein bisschen weniger als 1 von diesem Vektor nehmen, dann wandern Sie hier hinunter. Wenn Sie ein bisschen weniger als 1 von dem Vektor nehmen, dann wandern Sie parallel dazu hierher. Das heißt, alle Punkte, die hier irgendwo in diesem Parallelogramm liegen, das von diesen beiden Vektoren aufgespannt wird, das sind alle Punkte, die in der Menge P liegen. Ja, wenn Sie vom ersten Vektor ein Stückerl nehmen und vom zweiten Vektor ein Stückerl, also Stückerl einen Anteil zwischen 0 und 1, dann landen Sie immer in diesem Parallelogramm und jeder Punkt dieses Parallelogramms hat bezüglich dieses Koordinatensystems, das von diesen beiden Vektoren aufgespannt wird, Koordinaten, die zwischen 0 und 1 liegen. Das heißt, die Menge P ist dieses Parallelogramm. Und die Determinante der Matrix, gebildet von den beiden Vektoren A1 und A2, also das hier sei der Vektor A1 und das hier sei der Vektor A2, beide haben zwei Koordinaten, das heißt, das Ganze liefert eine 2x2-Matrix und die Determinante dieser 2x2-Matrix, die man also so ausrechnen kann, ist jetzt nichts anderes als die Fläche dieses Parallelogramms. Ja, und im dreidimensionalen ist es so ähnlich. Für n gleich 3 haben Sie also drei Vektoren. Sie haben aber hier noch einen dritten Vektor, der so vielleicht ausschaut. Die Menge P schaut dann wie aus? Das ist dieses Parallelogramm und dann bauen Sie über diesem Parallelogramm noch parallel zu dem dritten Vektor so einen bisschen verschobenen, verzerrten Quader auf. Dieses Ding nennt man Parallel-Epiped und die Determinante der drei Vektoren, die dieses Parallel-Epiped aufspannen, ist nichts anderes als das Volumen dieses Parallel-Epipeds. Also mit anderen Worten, das Ganze funktioniert auch in höheren Dimensionen, also da hat man halt einen höherdimensionalen Volumensbegriff. Das hier ist also ein Parallel-Epiped der Dimension n. Ja, und die Determinante von A ist nichts anderes als das Volumen von P, also das n-dimensionale Volumen von P. Daraus folgt jetzt ein wichtiger Satz. Denn Sie können sofort eines sagen, wenn diese Vektoren hier linear abhängig sind, linear abhängig heißt, es gibt da einen Vektor da drinnen, den ich durch die anderen als Linearkombination darstellen kann. Das heißt, wenn ich mir den Vektorraum anschaue, der von diesem n-Vektor aufgespannt wird, dann ist einer dieser Vektoren überflüssig, weil den kann ich nicht nur durch die andere darstellen. Das heißt, der Rang dieser Matrix, wenn er den Vektoren A1 bis AN linear abhängig sind, dann folgt, dass der Rang von A kleiner ist als N. Wenn der Rang von A kleiner ist als N, heißt es aber auch, dass diese Abbildung nicht injektiv, und weil es eine quadratische Matrix ist, daher auch nicht injektiv sein kann, also keine reguläre Matrix sein kann, einerseits. Andererseits hat das mit diesem Parallelgebiet zu tun. Ja, denken Sie an den Fall E gleich 3. Ja, dreidimensionales Parallelgebiet. Wenn die Vektoren linear unabhängig sind, heißt es, dass der dritte Vektor irgendwie aus der Tafelebene hinausschauen muss. Weil alle Vektoren, die in der Tafelebene liegen, die kann ich ja als Linearkombination dieser beiden Vektoren darstellen. Wenn der Rand der Matrix also jetzt kleiner als n ist, das heißt die Matrix ist nicht regulär, dann heißt es, dass der dritte Vektor in der Tafelebene liegt und daher als Linearkombination der anderen beiden darstellbar ist. Und das Parallelgebiet ist gar kein dreidimensionales Gebilde mehr, sondern das fällt zusammen, das ist ganz flach und hat daher Volumen 0. Das heißt, wir können sagen, wenn A regulär ist, dann sind alle Spalten hier linear unabhängig und wir kriegen ein positives Volumen. Ein kleiner Fehler ist auch der Betrag der Determinante, ist das Volumen. Die Determinante kann ja auch negativ sein. Also, wenn A regulär ist, dann haben wir ein positives Volumen, also ein Volumen, das sicher nicht 0 ist. Daher kann auch die Determinante nicht 0 sein. Umgekehrt, wenn die Matrix singulär ist, dann sind ihre Spalten linear abhängig und dann passiert das so, dass eben eine Dimension oder mehr Dimensionen verloren gehen und wir sind gar nicht mehr im n-dimensionalen Raum im eigentlichen Sinne, sondern in einem kleineren Raum. Das heißt, wenn wir das n-dimensionale Volumen von dem anschauen, dann ist das 0. Also eine Matrix A ist genau dann regulär, wenn ihre Determinante ungleich 0 ist. Das heißt, die Determinante determiniert, ob die Matrix reguliert ist oder nicht, und das heißt die Determinante. So, Determinanten haben noch andere schöne Eigenschaften. Man kann nämlich Folgendes sagen, wenn Sie zwei Matrizen A und B haben, beide gleicher Dimension, also beide Matrizen sind n mal n Matrizen, dann können Sie das Produkt der Matrix, der dieser beiden Matrizen bilden, und die Determinante des Produktes ist dasselbe wie das Produkt der Determinanten. Das vereinfacht also die Determinantenberechnung, wenn man ein bisschen was über die Strukturen der involvierten Matrizen weiß, dass da gewisse Produkte auftreten, dann kann man diesen Satz immer benutzen. Eine Folgerung dieses Satzes ist dann für reguläre Matrizen die Determinante der Inversen, die existierende Wechselinverse, ist gleich 1 durch die Determinante von A. Das folgt direkt auf dieser Produktregel, denn die Determinante der Einheitsmatrix, da steht in der Diagonale lauter 1er und sonst steht überall 0. Das heißt, das ist eine spezielle Dreiecksmatrix. Ja, in der Diagonale steht 1er, sonst überall 0. Das können Sie also als obere oder untere Dreiecksmatrix interpretieren. Das heißt, die Determinante der Einheitsmatrix ist 1. Ja, die Determinante der Einheitsmatrix I ist immer gleich 1. Und wenn Sie die Matrix transponieren, das heißt also an der Hauptdiagonale spiegeln, dann passiert gar nichts, dann verändert sich die Determinante nicht. Gut, das sind ein paar Struktursätze über Determinanten. Ein wichtiger Satz, wie man elementare Spalten- oder Zeilenumformungen in Veränderungen der Determinante umsetzt, ist der folgende. Sie nehmen eine Matrix A mit Spaltenvektoren A1 bis AN und Sie bilden jetzt eine Matrix A' durch elementare Zeilen- oder Spaltenumformungen. Es ist für beide analog, also ob ich Zeilen oder Spalten mache, die Resultate sind die gleichen. Das heißt, konzentrieren wir uns einfach auf Spaltenumformungen. Erstens, wenn A' aus A durch eine Umformung der Art AJ gegenüber in Lambda mal AJ, das ist eine Spaltenumformung, Sie multiplizieren also die Spalte Nummer J mit einem Skalar Lambda. Dann folgt, dass die Determinante von A' Lambda-fache der Determinante von A ist. Also multiplizieren Sie eine Spalte oder eine Zeile einer Matrix mit einem Skalar, dann passiert das genau dasselbe mit der ganzen Determinante. Die Determinante haben Sie dann mit dem Skalar multipliziert. Zweite Möglichkeit, ersetzen Sie AJ durch AJ plus Lambda mal AI, wobei I in der J ist. Das heißt, addieren Sie zu irgendeiner Spalte das Vielfache einer anderen Spalte. Wenn Sie das machen, dann haben Sie die Determinante nicht verändert. Weil die Determinante von A' ist dasselbe wie die Determinante von A. Und die dritte Eigenschaft, wenn Sie AI und AJ wieder I ungleich J vertauschen, das heißt, Sie nehmen zwei Spalten her und vertauschen diese, oder Sie nehmen zwei Zeilen her und vertauschen diese, dann Effekt ist, wenn das Ganze auf die Determinante hat, ist einfach ein Vorzeichenwechsel, das heißt, die Determinante von A' ist in dem Fall gleich minus der Determinante von A. Sie haben, das hat also nur das Vorzeichen verändert. So, das heißt, wir können jetzt Folgendes machen, wenn wir die Determinante einer Matrix berechnen wollen. Eine Möglichkeit ist, wir setzen direkt in die Definition ein. Wenn es aber eine 4x4 Matrix ist, dann sind schon 24 Produkte hier involviert mit verschiedenen Vorzeichen, die man sich auch noch einmal überlegen muss. Und wenn es noch größer wird, wird ein Fakultät Permutationen für N-Elemente gibt es, das heißt also, wenn Sie eine N-Matrix haben, dann sind in der Definition der Determinante N-Fakultät Produkte, die da mitspielen, also das wächst rasant, ja, für 5 haben Sie schon 120 solche Produkte, für 6x6 Matrizen sind 720 und so weiter, also das wächst einfach wahnsinnig schnell, das ist unpraktisch für die praktische Berechnung einer Determinante, aber wir wissen, wenn die Matrix nett ausschaut, ja, das heißt also, wenn sie eine freie Matrix ist oder eine untere, ist egal, dann können wir die Determinante sofort hinschreiben. Einfach das Produkt aller Diagonalelemente. Und jetzt wissen wir noch etwas. Wenn wir elementare U-Formungen machen, dann wissen wir ganz genau, was wir mit der Determinante anstellen. Das heißt, nehmen wir einfach eine 4x4 Matrix, wie sie hier gegeben ist, und schauen wir uns Folgendes an. Wir machen einfach elementare Umformungen. Und zwar einfach angelehnt an das Gaußsche Eliminationsverfahren. So wie Sie das mit der Systemmatrix eines Gleichungssystems machen, so machen Sie das jetzt mit dieser Matrix. Also beispielsweise im ersten Schritt, wir subtrahieren das Zweifache der ersten Zeile bzw. das Vierfache der ersten Zeile bzw. das Dreifache der ersten Zeile jeweils von der zweiten, dritten bzw. vierten Zeile und erzeugen in der ersten Spalte lauter Nullen. Was haben wir da angestellt? Wir haben immer den Schritt 2 hier angewendet. Das heißt, die Determinante hat sich nicht verändert. Nächster Schritt ist, wir erzeugen, also wir wenden das Verfahren rekursiv an auf diese 3x3 Matrix, die im rechten unteren Eck ist, und erzeugen also lauter 0 unterhalb des Dreiers hier. Das können wir folgendermaßen machen, indem wir das Doppelte der zweiten Zeile von der dritten Zeile subtrahieren und die dritte Zeile mit 3 multiplizieren und dann das Doppelte der vierte Zeile mit 3 multiplizieren und dann das Doppelte der zweiten Zeile davon subtrahieren. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Was haben wir im letzten Schritt gemacht? Wir haben zunächst die vierte Zeile durch die dreifache vierte Zeile ersetzt und danach das Doppelte der zweiten Zeile subtrahiert. Der zweite Teil war wieder eine Operation dieser Art, hat also unsere Determinante nicht verändert. Aber hier haben wir die vierte Zeile mit einem Skalar multipliziert, das heißt, wir haben unsere Determinante auch mit diesem Skalar multipliziert. Die Determinante wurde also jetzt verdreifacht. Gut, im letzten Schritt, das ist noch immer keine obere Dreiecksmatrix, das heißt, wir subtrahieren die dritte Zeile von der vierten Zeile, damit wir diesen Zweier hier wegkriegen, das ist wieder eine Operation nach dem Muster Operation 2, verändert die Determinante nicht. Das heißt, wir sind jetzt hier angelangt bei einer oberen Dreiecksmatrix. Die Determinante dieser oberen Dreiecksmatrix ist 1 mal 3 mal 2 mal 8, also das Produkt aller ihrer Diagonalelemente. Und wir haben einmal in einem Schritt die Determinante verdreifacht. Das heißt, die Determinante der ursprünglichen Matrix muss ein Drittel der Determinante dieser Diagonalmatrix sein, also ein Drittel des Produktes der Diagonalelemente 1, 3, 2 und 8. Determinantenbestimmung haben Sie also jetzt ein effizientes Verfahren in der Hand, wo Sie also nicht, weiß Gott, wie viele Permutationen sich anschauen müssen, sich nur von diversen Permutationen bestimmen müssen und dann noch allerhand Produkte aufsummieren müssen, sondern das kann man direkt in der Umformungen erledigen. So, zu guter Letzt definieren wir den Kofaktor einer Matrix A und J von einer Matrix eben A mit den Einträgen A und J in meine Matrix wieder. Und zwar der Kofaktor A und J ist definiert als die Determinante folgender Matrix. Sie schreiben hier eine Spalte, eine Zeile, wo genau ein 1er steht und eine Spalte, wo genau ein 1er steht. Und zwar soll dieser 1er jetzt, dieser 1er hier, soll in der i-ten Zeile und in der j-ten Spalte stehen und überall sonst nehmen Sie die Elemente der Matrix als wäre das so symbolisiert. Also überall sonst lassen Sie die ursprüngliche Matrix unverändert. Also so ist das jetzt zu verstehen, was ich da aufzeichne. Sie ersetzen also die i-te Zeile und die j-te Spalte der ursprünglichen Matrix durch dieses Muster hier, dass Sie nur im Schnittpunkt dieser beiden Teilstrukturen der Matrix in 1 erschreiben und sonst überall alles 0 setzen und bilden dann die Determinante der so gewonnenen neuen Matrix und das nennt man den Kofaktor AIJ der ursprünglichen Matrix. Verwandt damit ist DIJ, wo Sie einfach, das ist also einfach die Determinante der Matrix, wo Sie auf A die i-te Zeile und die j-te Spalte streichen. Das ist also so etwas Ähnliches wie dieser Kofaktor. Beim Kofaktor ersetzen Sie die i-te Spalte und die j-te Zeile durch diese Struktur hier. Beim DIJ streichen Sie die i-te Spalte und die j-te Zeile einfach heraus. Was Sie bekommen, ist eine n-1 mal n-1 Matrix und die nennen wir EIJ. Das hängt zusammen. Es gilt AIJ ist das gleiche wie minus 1 hoch i plus j mal DIJ. Und es gibt einen Satz, der sogenannte Entwicklungssatz von Laplace, nämlich die Determinante von A ist das gleiche wie die Summe j gleich 1 bis n AIJ mal groß AIJ oder Summe j gleich 1 bis n minus 1 hoch i plus j AIJ mal DIJ und das gilt für alle i. Das heißt, wenn Sie so eine Matrix anschauen, dann können Sie Folgendes machen. Sie betrachten irgendeine Zeile, zum Beispiel die erste Zeile. Da habe ich also der Reihe nach die Elemente 1, minus 1, minus 2, minus 2. Ich nehme diese Elemente der Reihe nach her, multipliziere sie abwechselnd mit minus 1 und plus 1. Wieder sagt mir der Index, also wenn ich in der ersten Zeile bin, dann fange ich an mit dem Element a 1, 1. Das heißt, ich habe hier minus 1 und 1 plus 1. Ich fange also an mit plus 1. Und dann, wenn ich bei irgendeinem Element bin, dann streichen Sie die erste Zeile weg und die Spalte des Elements, wo Sie gerade sind, und von der restlichen Matrix, die Sie schon bleiben, überhaben, berechnen Sie die Determinante, also dieses DIJ, und summieren alle diese Sachen auf. Auf die Art und Weise bekommen Sie auch die Determinante von A. Das ist also eine andere Möglichkeit, die Determinante zu bestimmen und ist für Matrizen, die sehr viele Nullen enthalten, eine sehr effiziente Möglichkeit, um Determinanten zu bestimmen. Das können Sie nicht nur mit den Zeilen machen, das können Sie auch mit den Spalten machen. Sie können also eine Matrix, wie man auch sagt, nach Ihren Zeilen entwickeln oder nach Ihren Spalten entwickeln und so die Determinantenberechnung auf das Berechnen von kleineren Determinanten zurückführen. Und die Beispiele dazu werden wir erst nächste Woche machen. Danke.